der Podcast.
Folge 181, Telekolleg Hauswirtschaft.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 181. Folge von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Wir begrüßen euch nun seit nunmehr 3 Jahren, liebe Hörenden, liebe Zuhörenden, liebe Podcast-Gierigen, zu eurem Lieblingspodcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht. Und wer sind wir, meine Damen und Herren? Das ist in erster Linie der schönste, der attraktivste, der gebildetste, der am besten forschende, der konnte leider nicht deswegen in dieser Folge wieder dabei. Tilman Lucke aus Berlin, grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg und seit 3 Jahren krampfhaft damit beschäftigt, jedes Mal originelle Anmoderationen zu machen.
Ja, du sei froh, dass du nicht bei H2 so dabei bist. Grüße.
Ich gratuliere dir zu 3 Jahren. Schön.
Ja, ich gratuliere dir auch. Ist ja manchmal ein Kampf, das muss man ja sagen, weil wir ja beide viel beschäftigt sind. Aber bis jetzt haben wir jede Woche, haben wir schon mal einmal ausfallen lassen? Nee, bis jetzt nicht. Also zumindest nicht wegen Krankheit.
Ja, im Sommer letzten Jahres war ein paar Wochen lang gar nichts.
Stimmt.
Aber sonst haben wir immer
aber was. Aber da haben wir ja nicht ausfallen lassen. Das war ja geplant. Das war ja geplante Latenz.
Ja, so gesehen haben wir es noch nie ausfallen lassen.
Genau. Diese Woche könnte man ausfallen lassen, ne? Also ich sage mal so, wenn ich kurz darf, das aufregendste Erlebnis diese Woche politischer Natur war, dass unser Ministerpräsident, ich weiß nicht, ob du noch lineares Fernsehen guckst, unser zukünftiger Minister, unser vielleicht zukünftiger, also der Typ, der im Moment Landwirtschaftsminister, Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt ist, ein gewisser Sven Schulze aus Quedlinburg, mit TZ vorne, Sven Schulze aus Quedlinburg, war bei Markus Lanz zu Gast. Mhm. Und das war nicht nur optisch unangenehm, das war, hast du es gesehen?
Nee, das habe ich mir
Sei froh. Also, nein, es war schon okay, er hat sich ganz gut geschlagen. Er ist kein Rainer Haseloff, das muss man dazu sagen. Er hat nicht von 30 Angesteckte geredet, aber mittlerweile auch 30 Angesteckte. Inzwischen absoluter Running Gag bei uns auf der Bühne. Mit dem Untertitel, das hat so wenig Erhabenes. Und Sven Schulze hat auch wenig Erhabenes, das muss man sagen. Aber er hat, also Lanz hat wirklich mehrfach versucht. Ja, was ist denn nun, Herr Schulze, werden Sie sich mit den Stimmen der Linkspartei zum Ministerpräsident wählen lassen? Sie müssen verstehen, dass ich das an dieser Stelle nicht beantworten kann, weil das sind ja nur Umfragen. Ja, aber Herr Schulze, machen wir uns mal nichts vor. Also diese Umfrageergebnisse sind ja jetzt auch nicht so weit von einem wahrscheinlichen Wahlergebnis, was man ja in Thüringen und in Sachsen gesehen hat, entfernt. Also können Sie mir doch jetzt, ich will Sie jetzt nicht zu einer Antwort drängen, Herr Schulze, aber wehren Sie sich mit den Stimmen der Linkspartei, also... Er hat es bejaht, weil er es nicht verneint hat. So einfach kann man das sagen. Also wenn das Wahlergebnis, wenn die Umfragewerte so bleiben, also rein rechnerisch könnte die AfD noch 1 oder 2% weniger haben, aber bei der Bundestagswahl hat sie 37,5% gehabt in Sachsen-Anhalt. Gut, da gehen auch mehr Menschen wählen und meistens wählen bei Bundestagswahlen die Menschen auch anders als bei Landtagswahlen, gerade in Sachsen-Anhalt. Aber ich glaube nicht, dass das Wahlergebnis an der Konstellation her wesentlich anders ist. Das Schlimmste, was passieren kann, dass das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft, ja, auf die Visitenkarten bin ich gespannt,
ja.
So wie das BSW ab sofort heißt, dass das nicht in den Landtag kommt und die SPD auch nicht. Beide sind bei 6%. Ja. Und da besteht zumindest die Gefahr, dass die nicht reinkommen. Dann haben wir ein Dreiparteienparlament und dann hat die AfD aber sowas von die absolute Mehrheit, dass Diskussionen, ob sich Sven Schulze mit den Stimmen der Linkspartei zum Ministerpräsidenten wählen lässt, ja komplett obsolet.
Ja, es ist halt so eine typische Politiker-Antworterei, dieses Drumherumreden und umgekehrt ist es auch eine Journalistenfragerei, eben dieses Was wäre wenn? Man kann vielleicht sagen, Gleichstand in der Langweiligkeit der Frage und der Antwort.
Also, so wie ich das verstanden habe, Sven Schulze, also wenn man das mal so ein bisschen lesen kann, Sven Schulze wird sich nicht mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen und wird sich aber mit den Stimmen der Linkspartei zum Ministerpräsidenten wählen lassen, so wie es Mario Vogt in Thüringen gemacht hat, so wie es Michael Kretschmer in Sachsen gemacht hat. Dietmar Woidke in Brandenburg hatte das nicht nötig, aber ist ja auch ein hässlicher Vogel.
Naja, also bei der, da ist halt die SPD und BSW ausreichend, aber genau. Die springen, das sind ja auch alles unsichere Kantonisten. Also wenn man heute den Ministerpräsidenten nochmal wählen müsste, würde es vielleicht nicht klappen, weil da gibt es ja wirklich auch, da reichen zwei Leute, um das eben platzen zu lassen. Aber man kann, der Vorteil ist, dass die oft extrem faul sind, diese BSW-Abgeordneten, sodass sie, also das Schlimmste, was sie machen können, ist nicht zu einer Sitzung erscheinen. Gut, dann ist die Mehrheit vielleicht auch in Gefahr, aber oder ja, irgendwie während einer Ausschusssitzung im Urlaub zu sein, dadurch machen die dann die Schlagzeilen, nicht durch ganz schlimme andere Dinge, ja.
Also die sind also quasi wie AfD-Abgeordnete nur nicht hinterhältig, sondern einfach nur doof und bräsig.
So, ja. Also faul sind die AfDler ja auch und auch sozusagen gierig, wenn sie eben dann irgendwann merken, oh, der erste Gehaltszettel als Abgeordneter ist doch ganz schön üppig. Dann ruhe ich mich mal darauf aus. Das ist halt, wenn jemand sozusagen von null auf, die haben sich, das war ja auch so 2017, als die AfD in den Bundestag kam, dann haben die sich richtig gewundert, dass sie da dann auch willkommen geheißen werden, zum Beispiel von der Bundestagsverwaltung. Die dachten, die hassen uns doch alle, sind doch alle ferngesteuert, und da wurden dann eben so Einführungsveranstaltungen gemacht und gesagt, was sie alles, ach was, wir dürfen uns da fahren lassen in ganz Berlin, kriegen wir den Fahrdienst. Die haben sich echt gewundert, dass sie einfach ganz normale Abgeordnete geworden sind und nicht sozusagen die Paria sind sie halt im Plenarsaal, aber im Bundestags sonstigen Verwaltungszusammenhang sind sie ganz normal. Und da freut man sich, dann lässt man sich gern mal dann vom Bundestagsfahrdienst irgendwo hin kutschieren.
Naja gut, um mal von eventuellen oder gesicherten Wahlergebnissen in wirtschaftlichen Powerstaaten, ich möchte von einer Supermacht reden, wie Deutschland, lass uns mal zu unwichtigen Zwergstaaten kommen. Niederlande, ja. Da haben wir ja im letzten Podcast eine Halbwahrheit erzählt. Also eine bis zu diesem Zeitpunkt Stand der Aufnahme des Podcastes. Heute ist übrigens sehr früh, deswegen klingt meine Stimme auch etwas belegt. Es ist 8.31 Uhr. Das ist verdammt früh. Aber Herr Lucke hat ja noch dringende Termine. Haben wir gesagt, Herr Wilders der Gert hätte die Wahl, die PVV oder PVV, wie sagt man, PVV? Hätte die Wahl gewonnen. Es stimmt nicht. Die stärkste Kraft ist tatsächlich doch die Route 66 geworden.
Ja.
Mit wie viel Stimmenvorsprung?
Ungefähr 18.000 Stimmen.
Also das ist selbst in Holland nichts.
Naja, es sind knapp 0,3 Prozentpunkte. Aber die Sitzzahl ist die gleiche. Das war auch, das war tatsächlich eine Auf- und Ab-Tal- und Bergfahrt. Und manchmal hieß es, die Demokraten 66 haben, oder Route 66 haben einen Sitz mehr. Und das Endergebnis, anscheinend ist es in den Niederlanden auch so, dass die Briefwahlstimmen und auch noch später die Auslandswahlstimmen ganz mal anders, eben viel später ausgezählt werden, wie in vielen Staaten. Deutschland ist da eine Ausnahme, dass man eben alle Ergebnisse gleich sofort an dem Wahlabend hat.
Was ich übrigens besser finde, aber
natürlich, also klar, weil dann eben weniger Spekulationen, weniger Abweichung ist. Also es ist ja so, dass die letzte Bundestagswahl war, glaube ich, in Deutschland um 2 Uhr morgens komplett im ganzen Land oder um 3 ausgezählt. Also das kann man schon
mit chirurgischer Präzision.
Ja, in dem Fall tatsächlich. Also da ging es ja wirklich um was. Also das Bündnis irgendwas, wie es jetzt auch immer heißt, ist ja knapp gescheitert. Und da kommt es dann schon drauf an, dass so ordentlich zählt. Aber es gab dann eben hinterher keine Überraschung, dass sich das Ergebnis geändert hat. Jetzt ist also, wie gesagt, die Linksliberalen sind jetzt vorne und dürfen jetzt den Spaß sich machen, in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten 4 Jahren eine Regierung zu bilden bis zur nächsten Wahl.
Also vermutlich
beziehungsweise
2 Jahre.
Viereinhalb. Also die Wahl in den Niederlanden regulär ist ja immer im März, und wenn die eben jetzt vorgezogen ist auf irgendwann anders im Jahr, dann wird sozusagen aufgerundet, dass die nächste Wahl erst wieder im März 2030 angesetzt wird oder eben schon früher. Ja,
wollte ich gerade sagen, es können auch 2 Jahre sein, 2 Monate, wer weiß das schon.
So.
Grundsätzlich ist es aber so, dass sich an der potenziellen Konstellation, so wie wir sie letzte Woche gesprochen haben, nichts geändert hat.
Nichts geändert, nein. Also,
hast du mitgekriegt, was unser lieber Freund Gert jetzt wieder geäußert hat?
Nein.
Er findet es eine Unverschämtheit, dass er nicht mit an den Verhandlungstisch, also er hätte ja genauso das Recht, mit an der Regierung beteiligt zu werden. Das kommt mir vor wie der Schulbully, der auf dem Schulhof steht, allen in die Eier tritt, in die Fresse haut und dann noch rumspuckt und anpöbelt, alle anschreit und sich dann beschwert, wieso redet denn keiner mit mir? Ihr seid alle doof.
Wieso darf ich nicht die Abiturrede halten?
Ja, so, genau, so. Ja, gut. Ja, aber ja,
vielleicht, weil er im Knast sitzt, im Jugendknast. So.
Ja, das ist ja kein Grund.
Ist ja kein Grund, kann er ja per Skype per Dings zugeschaltet werden.
So, ein Zwergstaat, kommen wir zum nächsten Zwergstaat, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ganz speziell eine winzig kleine, unbedeutende Provinz namens New York City. Mhm. Die haben es tatsächlich geschafft, einen linken Moslem zum Bürgermeister zu wählen. Auch da haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Lustig finde ich aber, was die geisteskranke Mandarine jetzt geäußert hat im Weißen Haus. Oder ich weiß nicht, ob man noch Weißes Haus sagt oder Anhängsel des 9000 Quadratmeter Ballsaals. Ich weiß es nicht. Ja, der sagt, das ist ein radikaler Sozialist, womit er interessanterweise gar nicht so Unrecht hat, zumindest für amerikanische Verhältnisse. Ich kürze jetzt New York alle Gelder.
Ja.
Das ist übrigens der beste Gefallen, den er, wie heißt der Kollege in New York?
Mamdani.
Den er ihm tun kann. Stell dir mal vor, der Bund streicht jetzt alle Gelder. Kann Mamdani sich dann schön sagen, ich kriege von Trump kein Geld. Ich kann hier ja nicht umsetzen. Das ist doch die beste Ausrede. Naja, Moment, sämtliche Rechtspopulisten in Osteuropa schieben alles, was schief geht, auf die EU. Das ist super. Die können, egal was passiert, können immer sagen, das ist Schuld der EU. Und die glauben das. Die Tschechen, die Polen, die Ungarn und so weiter. Die glauben das. Man kann immer sagen, das ist Schuld der EU und hintenrum aber trotzdem wieder ordentlich Gelder einstreichen.
Naja, bei uns in Deutschland ist es ja auch so. Die immer jede Ministerpräsidentenkonferenz besteht ja aus Klagen der Länder, dass der Bund so geizig sei. Und der Bund, was macht der Bund? Ach so, sorry, ja, dann geben wir euch noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das führt eben zu so einer Schieflage, die Länder halten die Hand auf.
Also du meinst, Deutschland würde besser funktionieren, wenn man sämtliche Bundesländer auslagern würde?
Nach Polen oder nach, nein, genau. Also es ist schon immer so, man kann sich immer, wenn die Bundesregierung, das gilt für Deutschland und die USA, gegenteilig ist wie die eigene, dann kann man sich natürlich immer wunderbar zu Hause profilieren und das wird auch so kommen. Natürlich wird es New York erstmal nicht besser gehen, weil das ja schon lange demokratisch regiert worden ist und beziehungsweise als New York republikanisch regiert wurde, zum Beispiel unter Michael Bloomberg, das hat man auch nicht gemerkt, das war auch ein Verkappter, der hätte auch bei den Demokraten sein können.
Na, aber Rudy Giuliani war schon was anderes.
Ja, aber das ist ironischerweise ja der Job, in dem er wirklich was bewirkt hat oder in dem er ja wirklich auch auf zwei Arten positiv aufgefallen ist. Erstens natürlich nach dem Terroranschlag sozusagen die Stadt zusammengehalten hat und auch persönlich selber, da gibt es ja so ein Foto, wie er da so voller Staub durch die Straßen rennt und so sozusagen selber. Und dann natürlich im Kontrast 19 Jahre später, wie ihm dann so seine Haarfarbe übers Gesicht läuft, als er diese Pressekonferenz gemacht hat in irgendeinem Gartencenter. Also der Typ ist natürlich, also das ist der größte Abstieg seit Rolf Mützenich, würde ich mal sagen. Also nein, also noch größer quasi.
Naja, nee, weiß ich nicht, Rolf Mützenich war ja nie irgendwie weit oben.
nee, das stimmt. Ja, doch, der war und ist schon ziemlich mächtig. Also durch ihn ist die ganze, gut, das ist ein anderes Thema. Ich reg mich schon wieder zu arg auf. Nein, also Giuliani und er hat in den 90er Jahren tatsächlich die Sicherheit in der Stadt verbessert. New York war ja oder ist immer Brennpunkt für alles Mögliche und da hat er doch deutlich, und das war da, traf damals ja auch schon auf den Widerspruch vieler Wutmenschen, die gesagt haben, nein, die Polizei soll doch hier nicht so viel machen, aber es gab auch immer auch viel Abschreckung und dadurch halt auch viel eine deutliche Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.
Genau.
Aber trotzdem, also Giuliani ist schon eine der absurdesten Figuren der amerikanischen Politik.
Hat er sogar bei Borat 2, das ist ein Film.
eine sehr unrühmliche Hauptrolle gespielt, ja. Oder Nebenrolle.
Nebenrolle. Es war diese berühmte Szene, wo er sich da mit dieser Minderjährigen aufs Bett schmeißt. Also das ist schon...
Das war und plötzlich die Hose offen ist.
So. Aber Timmern, wir wissen doch beide, wie es ist. Das passiert halt als Mann.
Naja, es ist jetzt also, wieder deine. Also jedenfalls, wir schweifen ab. Und genau. Jetzt kommt also dieser Sozialist, der nennt sich auch selber so, oder beziehungsweise diese Zuschreibung von Trump, die stimmt ja auch in der Eigenzuschreibung. Also genau. Dieses, der ist ja nicht Mitglied der Demokraten, sondern der demokratischen Sozialisten. Also Bernie Sanders hat sozusagen ja auch, ist ja auch, also die schließen sich bei Wahlen immer den Demokraten an, aber sind organisatorisch von denen getrennt. Das ist also nicht leicht zu verstehen. In Deutschland gibt es sowas nicht.
Genau.
Und so eine Vorfeldpartei, die eben ganz viel weiter links steht.
Genau. Also so eine Art Jusos, aber eben alt.
Ja, und es ist halt wirklich sehr identitär, hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ja, ach genau. Sehr gut, der erste Moslem und Moslems sind ja die besseren Menschen. Und
genau, darüber wollen wir jetzt glaube ich nicht nochmal diskutieren, es sei denn du willst nochmal oder willst irgendeine andere Religion fertig machen, mir ist es relativ egal.
Nö, ich bleib dann schon beim Islam, ich bleib dem Islam treu.
Das ist sehr vernünftig. Nein, lustigerweise ist ja sein aussichtsreicher Gegenkandidat, war ja ein Demokrat, also...
Ja, und das war eben umgekehrt. Der frühere Gouverneur des Staates New York, Cuomo, der ist bei den Demokraten, aber er hat ja die demokratische Vorwahl verloren und ist deswegen als Unabhängiger angetreten. Also sozusagen das offizielle Demokratenticket hat schon der Mamdani auf.
Ja, aber belegt. Da ist halt, ich sag mal so, da ist jetzt, Gott, wie könnte man das formulieren? Da ist jetzt Bärbel Baas gegen Lars Klingbeil angetreten. Nee, ist auch blöd. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Sarah Wagenknecht gegen Gregor Gysi.
So ein bisschen. Also jedenfalls ist das jetzt durch und in Virginia ist jetzt auch eine Demokratin zur Gouverneurin gewählt worden und zwar die erste Frau für diesen doch früher wichtigsten Bundesstaat. Die meisten der ersten US-Präsidenten kamen aus Virginia. Das war sozusagen die Keimzelle dieser oder auch ja diese wichtigste englische Kolonie da in Amerika und jetzt ist das einer von den Staaten, wo auch mal irgendwann mal eine Frau regiert hat. Ist doch schön. Ja.
Genau.
Ja, gut, dann wäre noch, was hast du noch so für Themen? Dick Cheney ist gestorben.
Ja, da möchte ich eine Filmempfehlung aussprechen. Ich habe mich, wir könnten ganz kurz nochmal über das System Bush reden, wie das überhaupt funktioniert hat und warum eine, also das Geile ist ja, als Reagan in den 80er Jahren gewählt wurde, sagte die ganze Welt, oh mein Gott, dieser dumme Schauspieler aus Hollywood, diese rechtsnationale Socke, das ist der schlimmste Präsident, was ist eigentlich in Amerika los, schlimmer als Reagan kann es niemand kommen. Dann kam George Bush Jr., sagte, halt mal mein Bier und wir alle schrien, oh mein Gott, dieses dumme Stück Scheiße, schlimmer als Bush kann es nicht kommen. Und dann kam Trump. Und ich schwöre, die Amis schaffen es in 10 Jahren. Irgendjemanden aufzustellen, der noch schlimmer ist als Trump. Aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, sondern wir wollen über den Präsidenten der Vereinigten Staaten von 2000 bis 2008, wenn ich mich jetzt nicht allzu sehr täusche, ja.
Genauer gesagt von 2001 bis 2009.
Genau, also die Wahlen waren, genau, also von 2001 bis 2009. Der Präsident der Vereinigten Staaten, nämlich Dick Cheney. Wie komme ich auf diese absurde Aussage? Ich empfehle euch den Film Weiß, also V-I-C-E. Das ist die männliche Form von Weep, von Adam McKay aus dem Jahre 2019, 2016. Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Adam McKay mit Christian Bale in der Method-geacteten Hauptrolle. Also du siehst einmal, wie Christian Bale nur in Unterhose dasteht und eine riesige Wampe hat. Die ist echt. Die hat Christian Bale sich angefressen für die Rolle.
Aber war der so dick, der Cheney?
Ja, na klar.
Ach so.
Also was heißt so wie ich?
Also
extrem fett. Ja. Genau. Also, was ich damit sagen will, dem Film kann ich euch sehr empfehlen. Also, der eigentlich, da gibt es ganz am Anfang gibt's eine Szene, wo George W. Bush, gespielt von einem sensationellen Sam Rockwell, als totaler Trottel, also als wirklich, als komplett Honk. Hast du den Film gesehen?
Ja.
Ja, genau. Diese berühmte Szene, nur damit Tillmann weiß, wovon ich rede. Wo Sam Rockwell diesen Vollidioten, diesen Farmer, wie heißt das, Redneck, du, ich will Präsident werden, willst du nicht mein Vize werden? Naja, also das kann ich schon irgendwie machen, wenn ich so, ah, geil. So, das heißt, Cheney ist ins Amt gekommen mit der Grundbedingung, pass auf, aber ich kümmere mich um die Außenpolitik, ich kümmere mich ums Militär, ich kümmere mich um die Wirtschaft. Das heißt, Bush hat eigentlich nichts gemacht, als dümmlich in die Kamera zu grinsen, während die gesamte Politik vom Vizepräsidenten gemacht wurde. Was eigentlich, wie sagte der erste deutsch-preußische Kaiser, ein Grüßaugus ist.
Ja, also das ist wirklich selten, dass in der US-Politik die Macht so verteilt war, vor allem natürlich in der ersten Amtszeit, wo diese wichtigen Entscheidungen anstanden, Krieg gegen den Terror, wie es dann genannt wurde, dann Irakkrieg, der ja auch offiziell Teil des Kriegs gegen den Terror war und natürlich auch die, damals war ja schon das reichste US-Kabinett aller Zeiten, also bis heute, außer heute, im Amt, weil jeder Minister irgendwie in der Ölindustrie tätig gewesen ist. Naja, und das ist eben ganz gut dargestellt, also der war ja damals Gouverneur von Texas, also nicht nix, aber das war ja nur deswegen, weil er der Sohn des Ex-Präsidenten war.
Genau.
Und dann hieß es, ja, ich habe da Bock drauf auf diesen Wahlkampf Und später hat er dann seine Kabinettssitzungen hauptsächlich durch Gebete geleitet. Also das sieht man auch so auf Fotos, wie er dann so ganz versunken, er war ja ein extremer Christ, weil er ja auch sozusagen vom Alkohol loskam durch Jesus persönlich und so weiter. Und dann sieht man so Bilder, wie er dann so mit gefalteten Händen so versunken ist und die Minister um ihn rum natürlich müssen dann auch so ein bisschen beten. Wahrscheinlich die Cheney hatte noch so ein Handy am Ohr und gesagt, macht alles so und so und der Präsident kriegt es nicht mit, weil er gerade betet. Ja.
Genau. Also in dem Film wird bestimmte Dinge werden da klar. Punkt 1, sympathisch ist anders. Und Punkt 2, natürlich Wasser auf die Mühlen sämtlicher Verschwörungstheoretiker. Das ist wirklich ein Schattenpräsident gewesen. Also laut der Darstellung von Adam McKay wird aber von der allgemeinen Politikwissenschaft auch jetzt nicht wirklich widersprochen.
Ja, das schon, wobei trotzdem ist er ja gewählt. Also ob das sozusagen, es ist genau. Ja insofern nicht schlimm, dass die Politik von jemandem gemacht wird, der halt auf dem Wahlticket stand. Anders war es zum Beispiel 1919 bis 21. Der Präsident Wilson hatte ja dann irgendwann einen Schlaganfall. Das war doch recht eine wichtige Phase der US-Politik. Also es ging darum, die USA in den Völkerbund zu führen.
Genau.
Und genau das hat er dann irgendwie, also der war ja quasi, der wurde dann abgeschottet von seiner Frau. Und die war dann, also in so umgangssprachlich gilt sie als die erste Präsidentin der USA, weil sie eben anderthalb Jahre lang ihn abgeschirmt hat, ihm alles vorgelegt hat zur Unterschrift und er konnte nicht groß an die Öffentlichkeit gehen.
Wartet, ich frage ihn kurz. Ja, ja, er ist auch der Meinung.
So ähnlich, also das ist nicht das erste Mal, aber auf eine andere Weise damals gewesen. Ja.
Gut, wenn du noch eine Minute hast, ich würde ganz kurz nochmal über das Magdeburger Modell, weil ich das vorhin angesprochen habe und ich empfehle euch, was das Thema Dick Cheney betrifft, empfehle ich euch, es ist gestern eine Filmkritik zu Weiß, also der zweite Mann auf Deutsch, rausgekommen von die Filmanalyse. Das ist, die Filmanalyse ist eigentlich ein Filmpodcast, aber das heißt Filme mal anders gedacht und der setzt sich immer mit den politischen Auswirkungen auseinander. Also er bezeichnet zum Beispiel, die Filme sind fast alle scheiße, die er bespricht. Also er findet fast alle Filme, selbst wenn die Oscars üben noch und nöcher. Und er analysiert die immer unter dem Blickwinkel, der Mann ist Radikalsozialist. Wolfgang M. Schmidt sitzt immer im Anzug davor und der bespricht Weiß genau darum und der zeigt, wie sehr Dick Cheney eigentlich Monarchist ist. Also wie sehr Dick Cheney auch in seiner Amtszeit versucht hat, den Parlamentarismus auszuhebeln. Wenn wir jetzt zurück nochmal nach Sachsen-Anhalt gehen, da könnt ihr ja, in Sachsen und Thüringen ist es ja durch die Tolerierung der Wahl, es ist klar, es bildet sich eine Allparteienkoalition gegen die AfD. Auch das wird ja in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD die Alleinregierung nicht bekommt. Und da ist jetzt die Frage, ist das wirklich eine gute Idee? In den Jahren 94 bis 2002 hatten wir ja schon mal eine Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt. SPD-Regierung toleriert von der PDS damals. Das war aber im Prinzip eine Koalition. Obwohl es einmal eine Situation gab, wo der damalige Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, Manfred Püchel, ein Polizeigesetz eben nicht mit der PDS durch den Landtag brachte, sondern mit der CDU. Das war ja auch nur ein Dreiparteienparlament damals. Die Frage ist, ob das nicht...
Nee, das war kein Dreiparteienparlament, es war die DVU war mit drin ab 98.
Stimmt, ja, aber, ja, Moment.
Und bis dann 98 waren die Grünen mit drin, die waren auch in der, also es gab eine rot-grüne Minderheitsregierung und die flogen dann raus.
Die DVU, wobei muss man sagen, es war in dem Fall dann auch kein Vierparteien, also es war am Anfang ein Vierparteienparlament, dann ein Fünfparteienparlament, dann ein Sechsparteienparlament. Die DVU stückelte sich ja immer kleiner auf. Es gründeten sich ja dann die DVSTUVO oder so ähnlich.
Die genau. STVO, genau. Ja, also immer rechts vor links, klar.
Genau. Und ich weiß nur, dass ich habe ja in der Zeit angefangen zu studieren, wie sehr die Politikwissenschaft sozusagen dieses Modell als Sternstunde des Parlamentarismus feierte, weil es auf einmal darauf ankam, sich wechselnde Mehrheiten im Parlament zu suchen.
Ja.
Und das, ja, also ich bin kein Feind von Minderheitsregierungen, überhaupt nicht.
Naja, wenn es klappt, ja, und damals ging das ja. Und ein anderes Gegenbeispiel wäre Nordrhein-Westfalen 2010 bis 2012. Da scheiterte es dann 2012 am Haushalt, beziehungsweise der Haushalt nicht daran, dass der aus dem Parlament nicht verabschiedet werden konnte, aber er wurde vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Und der neue, den dann aufzuarbeiten, das ist dann nicht aussichtsreich gewesen. Dann musste man den Landtag auflösen. Das war damals eine rot-grüne Minderheitsregierung, die durch ja, abwechselnd durch FDP und Linkspartei toleriert wurde. Und das war dann eben nicht so stabil. Also man muss schon sich dann auf die Leute, auf die Pappenheimer verlassen, mit denen man so ein Tolerierungsabkommen schließt. Wenn man überhaupt eins schließt. Also es ist ein Risiko, aber...
Naja, es kommt halt immer darauf an, wie die Mehrheiten verteilt sind, weil in Sachsen-Anhalt war es, und das wurde immer wieder gesagt, in Sachsen-Anhalt war die Regierung deswegen so wahnsinnig stabil, weil um Reinhard Höppner abzuwählen, hätten sich CDU und PDS zusammentun müssen. In NRW ja ähnlich, da hätte sich die CDU, also Schwarz-Gelb ist ja klar, aber die hatten keine Mehrheit, hätte sich Schwarz-Gelb mit der Linkspartei zusammentun müssen, um Hannelore Kraft loszuwerden.
Na, loswerden, davon spricht ja bei einer Minderheitsregierung keiner. Also das ist ja, gibt ja ganz verschiedene Regelungen in der Landesverfassung, wie man eben auch bei relativer Mehrheit beim dritten Wahlgang ins Amt kommen kann. In den meisten Ländern ist das ja so. Aber es geht eher darum, dass man dann der Person, die dann im Amt ist, die Gesetze nicht gönnt, vor allem das Haushaltsgesetz. Und das braucht man dringend. Du kannst ja gern regieren, aber wir machen keinen Haushalt. Und das ist genau. Eigentlich noch schlimmer, als jemanden abzuwählen.
Okay.
Weil er dann vor sich hin sieht.
Ich weiß gar nicht. Also Sven Schulze aus Quedlinburg hat das ja so.
Wir machen aber warum sollten wir nicht in der Jubiläumsfolge quasi über das Thema reden, über das wir in jeder Folge reden, nämlich Sachsen-Anhalt?
Was ist denn in Berlin so passiert, Tillmann?
Ja, Berlin hat tatsächlich mal was hingekriegt. Also es sind ja verschiedene Volksbegehren unterwegs. Also alles Mögliche, und dann soll nächstes
Jahr... Lass mich raten, es geht um Klimaneutralität.
Ja, so ähnlich. Es ist ein sogenanntes Baumbegehren. Also es sollen am Ende dieses Prozesses sollen 1 Million Bäume in Berlin stehen. Im Moment sind es etwa 400.000. Und also das ist eine deutliche Aufforstung. Und da hat jetzt die Politik gesagt, fast fraktionsübergreifend, also nicht nur Schwarz-Rot, sondern auch die Grünen und die Linkspartei. Und die AfD hat sich enthalten. Das heißt, es gab keine Gegenstimmen gegen diese Übernahme der Forderungen der Initiatoren, weshalb es keine Volksabstimmung dazu geben wird, was sozusagen auch schön mal positiv ist, dass man sagt, wir nehmen da eine Anregung aus der Bevölkerung auf, weitgehend unabgeändert, sodass die dann auch zugestimmt haben, dass sie das fallen ließen und jetzt sollen in 10 Jahren eben diese 600.000 Bäume gepflanzt werden. Ist natürlich auch alles, natürlich wird man in 10 Jahren dann auch sagen, was alles dabei schiefgelaufen ist oder was auch immer. Wahrscheinlich kosten sie dann auch eine Kleinigkeit mehr, als wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und 600.000 Bäume kaufe. Sondern es muss ja ausgeschrieben werden, da freuen sich eben, also in der Größenordnung gibt es ja vielleicht nur wenige, die sich dann darauf melden können und so weiter. Also wird schon noch viel schieflaufen, aber es ist ja grundsätzlich, muss man irgendwie mal die Berliner Politik loben, dass es geklappt hat.
Also ich hätte das jetzt gar nicht so weit ausgeschwächt, weil einfach nur, es hat mal was geklappt in Berlin, dafür muss man loben. Was ist ja letztendlich völlig irrelevant.
weil es ja eh dann vielleicht doch wieder nicht ganz komplex ist.
Naja, weil es gibt ja die ganzen anderen Sachen, die da ja komplex, also Berlin ist ja, also ich glaube, komplexer als Berlin geht's
ja kaum.
Weißt
du, am Ende, das wäre dann so, drängen Grüne und Linkspartei darauf, dass am Ende die Bäume, die man jetzt pflanzt, dass die also mitten auf die A100 gepflanzt werden. Das könnte ich mir vorstellen. Weißt du, ein schönes Loch in die Mitte und einen Baum rein gießen und der Baum, die Wurzeln machen die, den Asphalt ja dann zu Ende zunichte. Also das wäre natürlich ein schöner Kompromiss. Bäume ja, Autobahn nein. Und
ja, du, ganz ehrlich, wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob das Thema Hennigsdorfer Spannstahl hier von mir schon mal im Podcast gehört hast. Jedenfalls haben die ja jetzt die zweite Brücke abgerissen gerade vom Magdeburger Ring und die Grünen haben in einer Stadtratssitzung wirklich ernsthaft darüber diskutiert, ob man nicht, wenn man schon mal dabei ist, nicht den ganzen Magdeburger Ring einfach abreißen könnte, mhm, weil so viel Autoverkehr muss ja hier auch nicht den Autoverkehr, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber eigentlich nicht.
Ja doch, aber in deren Fantasie heißt es ja, ich finde Autos scheiße, also darf es in der ganzen Stadt kein Auto geben. Und statt dass man einfach sagt, was ist denn das Allerschlimmste an Autos? Und da könnte man sich zum Beispiel darauf einigen, dass es am meisten Platz wegnimmt, wenn Autos nicht fahren. Und es ist bekannt, ein Auto steht, über 90% des Tages oder fast 95% des Tages ungenutzt irgendwo rum.
Genau.
Und in einer Stadt, wo wenig Platz ist, da braucht man eben ganz mehrere, 10, 15 Quadratmeter für einen Parkplatz.
Genau.
Und da könnte
also
man
du brauchst
sagen,
für einen Parkplatz brauchst du 4 Quadratmeter.
Ja, oder mit allem drum und dran, wenn man Parkplätze natürlich irgendwo nicht an der Straße hat, sondern da muss man dann den extra hinbauen und so weiter. Also es nimmt ganz viel Fläche weg und das fahrende Auto, das benutzt ja die Straße, die es eh gibt. Und im Idealfall fährt das Auto und steht nicht auf der Straße, das tut es nur dann, wenn es eben wenn es Baustellen gibt und so weiter. Und dass man da mal drüber nachdenkt, also dass nicht die fahrenden Autos sind schuld am, jetzt sage ich das böse Wort Stadtbild, sondern die parkenden.
Nein, das sind die ausländischen Autos.
So.
Ja. Alles gut. Ich habe auch nicht gegen autofreie Innenstädte, um Gottes Willen, aber dann müssen wir halt den ÖPNV etwas besser ausbauen.
Ja, und der ist ja absurderweise Teil des aktuellen Straßenverkehrs. Das heißt, Natürlich. Jeder, der sagt, die scheiß Autos, die sollen schön lang im Stau stehen, die sollen frustriert werden, weil ich Autofahrer hasse, hinter dem Auto, das ich sozusagen sinnvollerweise frustrieren will, steht der Bus voller Leute,
genau,
die ebenso auf ihre Ankunft warten. Das heißt, dieser Hass oder dieser undifferenzierte, dieses Ressentiment gegen Autofahrer, das trifft einen am Ende selber, falls man doch in irgendeinem Bus noch mal drin sitzt.
Und eh jetzt wieder zornige Mails kommen, nein, Thielmann ist nicht Mitglied der Autolobby, Thielmann hat nicht mal ein Auto und Thielmann fährt, glaube ich, im ganzen Jahr ungefähr 300 Kilometer selber.
Jetzt hätte ich gedacht, 300 Meter sind es, glaube ich, richtiger.
Ja, genau. Also einmal im Prinzip, also du fährst nur Auto, wenn du mal in der Heimat bist und dann auch nur, wenn es sein muss.
Ja, also wenn ich mal über die Straße muss. Ja, so.
Genau. Also wer einmal in seinem Leben in Waldbach war, versteht, da kann man sich nur mit dem Auto fortbewegen.
Naja, gut, lieber Sebastian, wir haben ja unsere Jubiläumsfolge.
300, drei Jahre. 181, 300 Minuten, egal, 3 Jahre.
Luke und Hengst, an Minuten gemessen, wahrscheinlich sind wir da schon so, da könnten wir uns schon eine Woche lang hören, ohne abzuschalten.
Aber wer will das?
Wer will das, ja. Aber wir haben ja unsere Tradition, dass wir bei so kleinen Jubiläen uns immer gern unser Wissen in einer Kategorie testen.
Okay.
Ja.
Gut, ich hatte, weil wir, wie gesagt, relativ früh sind, nichts vorbereitet. Ich habe jetzt was gefunden. Ich hoffe, ich habe es dich noch nicht gefragt. Du wohnst, also das kann ja durchaus sein. Ich habe ja, das Lustige ist ja, wenn ich den Podcast verlasse, dann tilt leer. Es ist, ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Ich höre ab und zu
mir irgendwie, es kommt mir plausibel vor. Das ist der Grund.
Nein, das ist aber das Schöne. Ich kann so ein halbes Jahr später diese Podcast-Folge nochmal hören. Ach, das ist ja interessant, was Sie da erzählen.
Das ist ja interessant. Das erzähle ich gleich morgen nochmal im nächsten Podcast.
Genau.
Ja.
So, haben wir schon mal über deutsche Großstädte gesprochen, Tillmann?
Nein.
Gut, wunderbar. Also, du lebst ja in der einwohnerzahlenmäßig größten Stadt Deutschlands. Mhm. Ich lebe in einer Stadt, die nach einem Zensus jetzt endlich auf Platz 31 der Liste der deutschen Großstädte, während diese andere große Stadt in Sachsen-Anhalt, nämlich Dessau, Merseburg, Halle-Saale, auf Platz 34 liegt, also 3 Plätze hinter Magdeburg. Mhm. Lieber Tillmann, von deinem hohen Sockel Platz 1. Nenne mir doch bitte mal die anderen 9 Großstädte, die dann kommen. Und zwar, wenn es geht, in der richtigen Reihenfolge.
Ja, also das ist natürlich schwierig, weil es ist so...
Standjahr 2024.
Genau, also charakteristisch für die deutschen Städte ist ja, dass es, sagen wir mal, es gibt diese 4 Millionen Städte. Das heißt, genau. Wir haben in der Reihenfolge haben wir Berlin, Hamburg, München und Köln. Genau. Köln auch erst seit 2010 ungefähr.
Genau.
Köln übrigens, interessanterweise war es durch Eingemeindungen in den 70er Jahren schon mal Millionenstadt und dann kam ein Gericht und hat gesagt, nein, das nehmen wir euch wieder weg.
Genau.
Ja, so, und dann gibt es, also Frankfurt ist da noch mit einigem Abstand dahinter.
Und zwar inzwischen 756.000 Einwohner, also fast 800.000.
Und dann haben wir ganz, ganz viele, also ungefähr 10 Städte übers ganze Land verteilt, die mehr oder weniger in dieser Marge sich bewegen,
na, zwischen
450 bis 600.
So 620.000 bis 500.000.
So, also jetzt würde ich mal sagen, Platz 6 wäre Düsseldorf.
Das ist richtig.
Platz 7, das war lange Zeit Stuttgart und ist jetzt wahrscheinlich eher Essen, oder?
Nein. Nimm das Bar weg, dann haut's hin.
Also Stuttgart immer noch.
Ja.
Platz okay, 7. Aber das wird definitiv, genau, und dann kommt nämlich Leipzig. Leipzig ist Platz auch sehr 8. aufstrebend.
Und zwar inzwischen mit 611.000 Einwohnern. Ja,
und Leipzig wächst und Stuttgart schrumpft, sodass sich das irgendwann
Ja, wobei der Trend, also bis zum Jahr 2020 ist Stuttgart auch noch gewachsen. Und zwar radikal.
Also naja, jedenfalls, klar ist, dass Leipzig schneller größer wird. Also das ist, es ist ja interessanterweise, in der Immobilienwirtschaft spricht man ja von den Top 7. Das sind diese 7 Städte mit den bisher meisten Einwohnern. Und da gehört eben Stuttgart immer dazu. Auch weil es natürlich auch sozusagen die größte, mit Abstand größte Stadt des ganzen Südwestens ist. Und das hört jetzt mal auf. Dann haben wir Leipzig. Dann kommt Essen, oder?
Nein.
Nee, dann
Essen kommt auf Platz 11.
Ach so.
Aber du bist zumindest in der richtigen Gegend.
Richtigen Gegend, dann müsste es Dortmund sein.
Das ist richtig. Platz 9.
Dann Platz 9 wäre...
Nein, Platz 9 ist Dortmund.
Ach so.
Leipzig ist Platz 8, Platz 9 ist Dortmund.
Platz 10 könnte Bremen sein.
Es ist Bremen, tatsächlich.
Okay.
Und aber dann, Bremen... Also,
und dann gibt es halt noch, und jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht, was aber nicht so wichtig ist, und dann gibt es eben noch Städte wie, also Dresden gibt es noch, dann gibt es noch
12.
Essen, Duisburg.
Essen 11, Duisburg 15.
Ja, Hannover ist noch dazwischen irgendwo.
Ganz schlimm, oder? 14.
Und Nürnberg ist auch noch.
Also 13.
Nürnberg
und damit ist, hast du sogar die ersten 15.
Genau. Und das ist sozusagen, die sind alle in der gleichen, in einer sehr ähnlichen Größenordnung. Und erst dann geht es weiter runter mit, genau. Lass mich mal raten, was ist denn weiter drunter?
Also
das sind so Städte wie Bonn oder Bielefeld oder so.
Wir haben auf Platz 15 mit 502.000 Einwohnern haben wir Duisburg. Mhm. Und dann kommt Platz 16 mit 358.000. Das heißt, da ist quasi, da ist eine Großstadt dazwischen. Mit über 100.000 Einwohnern.
Und jetzt lass mich raten, Moment. Also Bonn ist es nicht, nehme ich an. Sonst hättest
Bonn hat 323.000.
Zugestimmt, genau. Dann ist es...
Also die Gegend stimmt ungefähr.
Ungefähr, also es ist irgendwas im Ruhrgebiet. Bochum oder was? Oder?
Richtig, Bochum.
Bochum.
Mit 358.000, wobei das ja auch nicht stimmt, weil Bochum besteht ja allein aus 3 Großstädten. Mhm. Bochum, Wattenscheid und Wanne-Eickel.
Und aus Grönemeyer und einer Currywurst. Also,
so, genau. Was total lustig ist, weil Grönemeyer eigentlich in Göttingen geboren ist. Gut, dann machen wir jetzt auch noch ein bisschen weiter. Dann haben wir hier dann haben wir noch Wuppertal. Wuppertal auf Platz 17, Bielefeld auf Platz 18, Bonn. Mhm. Bonn. Auf Platz 19 und auf Platz 20 eine Stadt, die ich da nie vermutet hätte. 318.000 Einwohner.
Naja,
Liegt tatsächlich auch bei dir in einer groben
dann ist es,
Nähe.
Dann ist es Mannheim.
Genau.
Ja.
Genau. So, dann brauchen wir jetzt, wir können es bis Magdeburg runtergehen. Aber jetzt im Prinzip besteht es jetzt, alles was jetzt kommt, ist irgendwie Ruhrgebiet.
Ja.
Ja.
Nee, also das ist wirklich interessant, dass es eben diese, dass es irgendwie diese optimale Großstadt, so Großstadtgröße von ungefähr 500.000 Einwohnern gibt, die sich so ja, überall... Auch fast flächendeckend, außer in Nordostdeutschland. Da gibt es dann eben die größte Stadt Nordostdeutschlands, ist ja natürlich Berlin, aber danach kommt erstmal nichts und dann kommt irgendwann Rostock. Nee, Leipzig ist ja schon Mittel.
Nee, Moment mal. Rostock hat gerade mal 200.000 Einwohner.
Ja, aber davor gibt es ja nichts.
Achso, also du rechnest Magdeburg Potsdam. Nie mit dazu.
Magdeburg. Ja, Magdeburg würde ich dann auch schon, naja, ist egal. Also wir.
Ach, es geht wirklich um den Norden.
Ja, es ist jetzt nicht so wichtig.
Ja
so.
Gut, da ist Rostock ja wirklich.
Okay, also dann habe ich hoffentlich bestanden oder so halb bestanden.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also die ersten 10 steht da richtig. Und was bei du? Stuttgart und Leipzig hast du ein bisschen geschlingert, aber ansonsten war alles richtig.
Ja, wie gesagt, es kommt immer wirklich darauf an, welche Zahlen man nimmt. Es ist wahrscheinlich die Fortschreibung 2024. Und das Absurde an der Fortschreibung ist ja, also wir haben ja alle 10 Jahre eine Volkszählung.
Genau.
Und da stellt sich immer raus, es sind weniger Einwohner als in der Fortschreibung. Weil die Fortschreibung, das sind die Ämter, das haben wir schon ja gelegentlich im Podcast auch erwähnt, die sagen ja, wir melden ja sehr großzügig an, aber sehr schlampig ab.
Genau.
Wenn wir also einen Brief aus einer anderen Stadt kriegen, oh, der Bürger wohnt inzwischen bei uns, meldet den bitte ab, dann wandert der in die Rundablage.
Genau.
Oder also in den Schredder oder so. Genau, und weil man ja gemessen, also sozusagen vom Land und vom Bund und vom Landkreis oder von wo auch immer, kriegt man Geld pro Einwohner. Nicht nur, aber pro Einwohner.
Das ist eine Menge. Eine
wichtige Größenordnung und das führt eben dazu, dass die offiziell gemeldeten Einwohner jeder Stadt, wenn man die zusammen addiert, viel mehr ergeben als die echte Bevölkerungszahl. Und der Zensus ist dafür da, das immer wieder runter zu korrigieren. Und trotzdem gibt es die Fortschreibung, die nicht zwingend immer auf dem letzten Zensus fußt. Also es gibt sozusagen zwei getrennte Zahlensysteme, die sozusagen in Paralleluniversen vor sich hin sich entwickeln. Und deswegen wäre wahrscheinlich die echtere Zahl tatsächlich der Zensus von 2022, der sowieso erst 24 veröffentlicht wurde und mit der Fortschreibung von da. Und das ist, also es ist absurd, dass man in der heutigen Zeit immer noch nicht, also sich um viele Tausend bei so einer Einwohnerzahl einfach verschätzt, oder ja, es ist ja offiziell keine Schätzung, sondern eine Fortschreibung, aber dass man so eine Größenordnung hat, die einfach vielleicht nicht stimmt.
Genau.
Also letztlich ist es Schrödingers Einwohnerzahl. Also
das heißt, wir werden beim nächsten Zensus rauskriegen, dass in Deutschland keine 80 Millionen Leute leben, sondern 80.000.
Ja, aber wenn ich in der U-Bahn, in der vollgestopften U-Bahn bin, dann denke ich mir auch immer, oh, vielleicht sind es doch 90 Millionen oder 100 Millionen.
Und die sind alle in Berlin.
Und alle in
Nein, es sind U-Bahn. Nicht alle in Berlin, es sind nur die Vollidioten.
So.
Und Tilman Lucke.
Oder schon eingeschlossen, wer weiß.
Wer weiß. So, jetzt komm, ich vermute, du hast auch noch etwas Fieses für mich.
Ach so, mittelfies. Erzähl mir doch, wir haben ja letztes Mal über die Olympia-Bewerbung gesprochen, der deutschen Städte. Und zähl mir doch mal bitte, und da bin ich großzügig, seit dem Zweiten Weltkrieg alle Olympischen Sommerspiele auf.
Mein Gott. Das war Lucke und Hengstmann, Folge 181.
Also fangen 40? Wir an mit 1948.
Keine Ahnung. Also wirklich nicht die geringste Ahnung. Ich vermute Rom.
Nee, es war Helsinki.
Helsinki.
Nee, Entschuldigung, jetzt bin ich selber falsch. Sorry, es war London.
48, echt? Mhm. Aber das war da komplett kaputt.
Alles war kaputt. Naja, man kann schon so ein Ding auch, es wird ja oft genutzt, um die Stadt irgendwie zu modernisieren.
Ja, sagen wir mal so, die konnten überall Stadien hinbauen. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. 52 weiß ich auch nicht. Habe ich hier ringsherum.
Das habe ich gerade angedeutet, es war Helsinki.
Ah, okay. So, dann das nächste wäre dann 56. War das Rom?
Nein, das waren sogar anderthalb verschiedene Sommerspiele. Warum? Das weißt du vielleicht, weil die fanden auf einem Kontinent statt, wo Pferde nicht importiert werden durften. Und dann musste man die Reiterspiele, also die Reiterwettbewerbe auslagern.
Hä?
In Australien, also in Melbourne.
Da dürfen keine Pferde rein?
Ja, heute vielleicht, aber damals galten strenge Quarantäneregelungen.
Ah, okay. Und wo hat man dann die Reiterspiele?
Die Reiterspiele waren in Stockholm.
Ach, das ist ja krass.
Eine Olympiastadt
aus der Vorkriegszeit. Das liegt ja quasi gleich um die Ecke.
Genau, also das war dann die Notlösung. Heute würde man wahrscheinlich die kompletten Spiele wegnehmen, wenn die solche Marotten entwickeln.
Okay, 62.
Nee, 60.
56, wir sind ja nicht beim Fußball, genau. Keine Ahnung.
Ja, das war Rom.
Das war Rom. Siehst du, ja. Ich wusste, irgendwann war es in Rom. So, dann haben wir 64, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, Olympia, keine Ahnung.
Tokio?
Glatt, kann sein. Ja, weiter.
So, und dann die höchstgelegenen Spiele ever, 1968 in Mexiko-Stadt. oder Mexico City, wie man modernerweise sagt. Ja,
oder auch einfach auf Englisch.
Ja, dann 1972.
Warte, München.
Ja.
So, das weiß ich, weil da war ja was mit Film. Da hat jetzt, genau. So, warte, jetzt wird es ein bisschen spannender. 76.
In Kanada?
Montreal?
Ja.
Okay. Ja, davon habe ich zumindest schon mal gehört. So, 80 war Moskau, ne?
Ja.
Genau, da war nämlich keiner da.
Also, keiner da.
Also Kansan war in Kanada, war nämlich Kanada. So. 84 war dann logischerweise Los Angeles. Da waren dann wir alle nicht. Also 80 wart ihr alle nicht, 84 waren wir alle nicht. So, und dann kommen meine ersten Olympischen Spiele, an die ich mich erinnern kann.
Ja.
Und hier riskiere ich jetzt einen GEMA-Claimer. Hand in hand we stand. Da, da, da. Von der Band Koreaner gesungen, aufgrund der Olympischen Spiele in Seoul.
Die Band hieß Koreaner. Das ist wie wenn man irgendwie eine deutsche Band Deutschländerwürstchen nennen würde.
Ja, genau. Das war das Ding. Koreaner. Hand in hand. Genau. So, jetzt müsste es etwas besser laufen. 92. Sydney?
Nein. Europa?
92, wo waren denn 92? Sind immer 2000, warte. 92.
Es war gleichzeitig das Columbus-Jubiläumsjahr, was im selben Land groß gefeiert wurde, nämlich in Spanien. Jetzt kommst du drauf.
Madrid.
Und Barcelona.
Barcelona. 92 Barcelona, da kann ich mich sogar an das Logo neu erinnern, siehst du? Mhm. So 96.
Und an das Maskottchen auch, die Maskottchen sind ja immer so bekloppt, aber ich weiß auch nicht, was da war. Naja, egal. So, dann 96, die Jubiläumsspiele, 100 Jahre Olympia.
Waren die in Athen?
Am Standort des Hauptsponsors in Atlanta.
Atlanta, also, stimmt.
Coca-Cola.
Ah ja, okay. Und 2000 war dann in Athen, ne?
2000 war dann in Sydney.
Das war in Sydney. Aber war nicht irgendwie auch in Athen oder war es 2004? Ja,
dann, das wäre dann das nächste gewesen.
2004, genau. Es war eben nicht zum Jubiläum in Athen.
Ja, hatten sich auch beworben.
Ja.
Und ja.
2008. Die Winterspiele haben irgendwann auf den Zwischenruf.
2008, das kannst du dir merken. Putin hat seine zwei bisher größten Kriege immer dann angefangen, wenn Olympische Spiele in Peking gewesen sind. Nämlich 2008 gegen Georgien und 2022 gegen die Ukraine.
Gut.
Aber das waren dann die Winterspiele, über die reden wir ja jetzt nicht. So, genau. Wir waren 2008, dann kommt 12.
Ja, 2012 Olympische Spiele waren in Tokio?
In London.
Stimmt, das war in London. Was war denn in Tokio?
Da kommen wir später zu.
Okay, so, dann 2016, das war Sochi, ne? Nee, Quatsch, das waren Winterspiele, ja? Nee.
Ja, 2016 in woanders.
2016.
Da, wo auch kurz vorher Fußball gewesen ist.
In Brasilien?
Ja.
Und in Rio dann, ne?
Ja.
Genau, okay. So 2020, da war Tokio, ne?
Oder 21 dann. Die Spiele genau, hießen offiziell die Spiele 20, aber es fanden
war immer 21 wegen Corona und das war Tokio, ne?
Ja.
Genau. Und 24, wo war letztes Jahr? Ah, Paris, natürlich. Genau. In der dreckigen 10.
Und die nächsten?
Moskau, ne?
Nein. In Moskau ist erstmal gar nichts. Aber beim IOC weiß man nie. Nein, also es ist eine Stadt, die du schon mal genannt hast.
Rom.
Die gleiche Stadt, die 84, also Los Angeles. Los Angeles mit Ash spricht man es aus, nicht A.
Los Angeles.
So. Und dann 32 steht auch schon fest.
Katar. Ah nee, das ist Fußball. Ah nee, das ist Saudi-Arabien.
Und zwar in Brisbane.
Schön. Australien ist schön. Da hat man seine Ruhe. Da passiert nichts. Die haben nicht mal Atomwaffen.
Vielleicht lassen sie diesmal sogar die Pferde mit rein.
Ja, okay. Also wenn du mich kriegen willst, kriegst du mich mit Sport. Wobei, ich glaube, die Austragungsländer der Fußball-Weltmeisterschaften wir auch noch zusammenkriegen. Aber da
die machen wir beim nächsten Jubiläum dann.
Gut, kannst da kann ich schon vorbereiten. So, genau. Okay, das war die 3.
Ich habe ich habe noch eine kleine Meldung. Und zwar Lehrer sind doch nicht so faul, wie man denkt. In Nordrhein-Westfalen ist jetzt, kam jetzt raus, dass ein Lehrer zwar krankgeschrieben ist seit über einem Jahr, aber da sehr fleißig war und in mindestens zwei verschiedenen Kochshows im Fernsehen mitgekocht hat.
Du weißt übrigens, dass man, wenn man krankgeschrieben ist, nicht zu Hause sich einmurten muss. Man darf Dinge machen, die der Genesung nicht hinderlich sind. Also wenn du zum Beispiel...
Das ist klar, spazieren gehen und so weiter.
Du darfst auch ins Theater gehen.
Ins Theater, wenn man da gesehen wird, dann ist es schon mal nicht so schlimm.
Genau, aber, also du darfst das.
Aber für die Kochshow hat er ja auch Geld bekommen. Also das ist Arbeit und das ist natürlich verboten, dass man sozusagen für Geld arbeitet. Also ist natürlich auch extrem dumm und dann kam raus, also das stand auch in einem Bericht, dass er dann, also dann fragt der Moderator ja immer, ja, was ist mit dir, was ist dein Beruf? Ach, Lehrer. Und der sagte den schönen Satz, seine Schüler könnten sich meistens sehr gut selbst regulieren. Ja, das haben sie genau während dieser Sendung auch gemacht, genau. Sich selbst reguliert.
Genau.
Ja, also... Es ist wirklich immer absurd, was dann für Geschichten rauskommen, als ob das alles, also es sind natürlich alles Einzelfälle, aber letztens kam ja raus, dass eine 16 Jahre lang krankgeschrieben ist und sich weigerte, zum Amtsarzt zu gehen, weil wahrscheinlich ein befreundeter Arzt ihr immer ohne sie zu untersuchen ganz regulär für ganz viele Jahre das schon im Voraus ausgestellt hatte, also einfach vielleicht ein bisschen genauer hingucken, wer da alles offiziell auf dem Gehaltszettel steht und sich noch nie blicken ließ.
Genau.
So, wir arbeiten trotzdem jede Woche.
Da bis jetzt ist nichts anderes geplant. Wobei das Lustige ist, ich muss mal vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir die Folge jetzt beenden. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter diese Folge hier auf luke.hengstmanns.de. Der Tillmann hat einen neuen Laptop, wo die Kameras unten am Knick sind. Das heißt, ich sehe Tillmann seit 3-5 Folgen von unten. Aber jetzt fällt mir das erste Mal auf, was da für ein schöner Kronleuchter hängt. Das muss ich mal sagen. Das ist ja wirklich eine wirklich schöne Lampe. Und wenn ihr das wissen wollt, wie das aussieht, dann werdet ihr da nie dazu kommen, weil fahrt nicht zu Tillmann nach Hause, es lohnt sich nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ich wünsche dir heute Abend eine schöne Premiere.
Ah ja, stimmt, ich habe ja heute Abend Premiere, danke, dass du mich dran erinnerst.
Toi, toi, toi.
Ah ja, wird schon schief gehen. Das erste Mal, dass ich ein Stück, also eine Art, also jetzt mal ein bisschen vom Sommertheater, wir spielen, also es hat zwar keine Handlung, aber es ist quasi ein Stück, also wir spielen durchgängig eine Rolle.
Einen Lehrer. Könntet ihr ja auch in der Berliner Distel auftreten. Die spielen auch immer Stücke, die keiner versteht.
Genau, dieses Stück wird auch keiner verstehen. Egal, ich stehe jedenfalls mit 3 Frauen auf der Bühne. Das Stück heißt Ja, Schatz. Meine Frau steht auch mit auf der Bühne, was den Titel erklärt. Mhm. Tillmann, wir hören uns nächste Woche.
Ja.
Ja?
Freue ich mich drauf. Bis dann, Sebastian. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.